aber so gut und so wahr. So, guten Morgen, jetzt ganz offiziell auch von mir. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und ich empfinde, so wie der Frank gesagt hat, wir haben schon so viel gehört, oder? Also ich merke immer wieder, Gottesdienst, das muss man sich immer als Prediger sagen, Gottesdienst ist tatsächlich nicht nur die Predigt, sondern auch ganz viel anderes, der Lobpreis, die Zeugnisse, das Miteinander. Ich empfinde es momentan so als großes Geschenk, dass wir so gemeinsam unterwegs sein dürfen und es ist so gut. Also schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist und dass so viele was beitragen und dazu beitragen, dass wir ermutigt werden in unserem Glauben. Also vielen Dank. Wir sind heute tatsächlich an der letzten Predigt angelangt von unserer Predigtreihe schon. Irgendwie ging es ganz schnell rum, gell? Das kam ja auch so schnell. Also wir sind ja in der Predigtreihe unaufhaltsam. Die gute Nachricht ist nicht zu stoppen. Der Thomas darf sie genau mal anmachen. Und heute haben wir das Thema entschlossen und freimütig. Vielleicht bist du so erstaunt wie ich, dass wir schon fertig sind, weil wir denken dann so, Mensch, Apostelgeschichte, da steckt doch noch so viel mehr drin. Und ja, das stimmt. Wir haben uns ja tatsächlich in der Predigtreihe nur mit den ersten Kapitelchen beschäftigt. Und vielleicht hast du ja Lust, einfach selber auf die Reise zu gehen in die Apostelgeschichte und selber mal ein bisschen drin rumzulesen. Das wäre eigentlich das Beste, weil da wartet noch ganz viel mehr. In den letzten Wochen haben wir uns durch die Apostelgeschichte die ersten Kapitel angeschaut und gesehen, wie die Geburtsstunde der Gemeinde ausgesehen hat, wie der Heilige Geist gekommen ist, wie viele Menschen zum Glauben kamen, wie so eine ganz besondere Gemeinschaft entstanden ist. Und man kann ja insgesamt sagen, das hat sich ja alles in Jerusalem abgespielt, da war ganz schön was los. Irgendwie wäre ich da gern mal gewesen zu der Zeit. Da war nicht nur Aufbruchstimmung, sondern Aufbruch. Da ging es richtig ab. Und bis jetzt könnte man ja meinen, Mensch, das ging ja super einfach. Gell? Einfach mal so 3000 Leute bekehren sich und dann sind alle nett zueinander und teilen alles. Und alles ist so schön. Aber die ersten Herausforderungen lassen nicht lange auf sich warten. Letzte Woche hat ja Daniel darüber gepredigt, über die Geschichte in Apostelgeschichte 3, wie Petrus und Johannes diesen lahmen Mann heilen durch die Kraft Gottes. Ihr erinnert euch vielleicht. Und dieses Wunder hat ja dazu geführt, dass sie volle Aufmerksamkeit hatten, natürlich. Also sowas passiert ja nicht jeden Tag. Sie hatten volle Aufmerksamkeit. Sie predigten, Menschen kamen wieder zum Glauben. Aber da traten auch Menschen auf, die etwas gegen diese neue Lehre hatten. Und da wollen wir heute einsteigen. Und ich möchte heute den Text lesen aus Apostelgeschichte 4. Und passt auf, es sind 22 Verse. Aber ihr kriegt es hin. So, volle Konzentration. Ich lese den Text und der Text ist auch furchtbar spannend. Also ich glaube, da ist gar nicht so schwierig, dabei zu bleiben. Ich möchte lesen. Während Petrus und Johannes noch zu den Leuten redeten, kamen Priester mit dem Tempelhauptmann und einigen Sadduzäern zu ihnen heran. Sie waren empört darüber, dass die Apostel das Volk belehrten und an dem, was in Jesus geschehen war, die Auferstehung aus den Toten verkündeten. So nahmen sie beide fest und sperrten sie bis zum nächsten Morgen ins Gefängnis. Es war nämlich schon Abend geworden. Aber viele von den Zuhörern kamen zum Glauben und die Zahl der gläubigen Männer wuchs dadurch auf etwa 5000 an. Am nächsten Morgen kam der Hohe Rat in Jerusalem zusammen. Dazu gehörten die führenden Beamten, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer und außerdem der Hohe Priester Hannas sowie Kaiaphas, Johannes und Alexander und die anderen Mitglieder der hohen priesterlichen Familien. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und fragten sie, mit was für einer Kraft habt ihr diesen Mann geheilt? In wessen Namen habt ihr das getan? Vom Heiligen Geist erfüllt, erwiderte Petrus, Führer des Volkes, verehrte Ratsälteste, wir werden heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört. Wir werden gefragt, wodurch dieser Mann gesund wurde. Nun, ihr sollt es wissen und das ganze Volk Israel auch. Es geschah im Namen von Jesus, dem Messias aus Nazareth, im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ. Seinetwegen steht dieser Mann hier gesund vor euch. Ja, das ist der Stein, der von euch, den Fachleuten, verachtet wurde, der nun zum Eckstein geworden ist. In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Weil sie aber den Gehalten neben ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen vorbringen. So ließen sie beide aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander zu beraten. Was sollen wir nun nur mit diesen Leuten machen? Alle Jerusalemer wissen, dass ein offensichtliches Wunder durch sie geschehen ist. Wir können das nicht leugnen. Damit sich die Sache aber nicht noch weiter im Volk ausbreitet, müssen wir ihnen strengstens verbieten, in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu reden. Eine Folie gibt's noch. Okay, dann darfst du es einmal wegmachen, dann lese ich hier weiter. Als sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen, diesen Namen jemals wieder zu erwähnen oder gar im Namen von Jesus zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Da drohten sie ihnen noch einmal und ließen sie dann gehen. Sie fanden einfach keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, um das Volk nicht gegen sich aufzubringen. Denn alle lobten Gott für das, was sich ereignet hatte. Schließlich war der Mann, an dem dieses Heilungswunder geschehen war, über 40 Jahre alt. Ein langer Text, damit hast du deine Bibellese für heute erledigt. Aber was für eine spannende Geschichte, was für eine spannende Situation. Ich habe ja den Untertitel entschlossen und freimütig genannt, aber tatsächlich beginnt die Erzählung ja nicht mit der Entschlossenheit von Petrus und Johannes, sondern erstmal sind es andere Leute, die sehr entschlossen waren. Nämlich, wir lesen von den Priestern, dem Tempelhauptmann und den Sadduzäern. Insgesamt werden in dem Text, ja weiß was ich, wie viele Leute dann aufgezählt, gell? Die sich irgendwie zusammenschließen, um gegen Petrus und Johannes aufzutreten. Ich habe es mal nachgezählt, insgesamt sind es 11. 11 einzelne Personen oder 11 Personengruppen. Das heißt, wir können uns vorstellen, vielleicht 30 Leute oder so, die da sich zusammengerauft haben und gegen Petrus und Johannes gesprochen haben. Der Tempelhauptmann wird da erwähnt. Vielleicht interessant zu wissen, wer das war. Das war jemand, vielleicht würde man sagen, so wie ein Polizist. Also der war für die Ordnung des Tempels zuständig. Und dann noch die Sadduzäer. Das ist ja auch eine ganz interessante Gruppe, die auch immer wieder in den Evangelien auftaucht. Und zwar war das eine Gruppe, die nicht an die Auferstehung von den Toten geglaubt hat. Also diese Glaube, Auferstehung von den Toten, gibt es ja auch im Judentum. Das ist ja nichts Neues gewesen im christlichen Glauben. Aber die Sadduzäer haben das nicht geglaubt, dass es das geben würde. So, deswegen war ihre Empörung natürlich umso größer, weil erstens kommen da einfache Leute, Fischer, und die nehmen sich jetzt das Recht raus, im Tempel die Predigt zu halten. Und dann haben sie auch noch die Auferstehung von den Toten verkündet. Petrus und Johannes erleben hier hautnah, dass die Botschaft von Jesus, die gute Nachricht, zwei sehr unterschiedliche Dinge auslösen kann. Zum einen haben wir ja auch gelesen am Anfang vom Text, kommen ja nach dieser Heilung und nach der Predigt von Petrus nochmal weitere 2000 Menschen zum Glauben. Gell? Das waren Zahlen, die kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wir sind ja froh, wenn einer mal zum Glauben kommt. Gell? Aber 2000 Leute kommen da auf einem Schlag zum Glauben. Und auf der anderen Seite erleben sie ihren ersten entschiedenen Widerstand. Ich habe euch drei Aussagen mitgebracht über die gute Nachricht. Jetzt darfst du die Folie 8, ist sie, glaube ich. Jetzt hoffe ich, dass die Zahlen stimmen, wenn ich da eine vergessen habe vorhin. Ich lese schon mal. Ja, der Beamer will heute, glaube ich, nicht. Die gute Nachricht ist nicht zu stoppen, auch wenn sie Empörung auslöst. Da haben wir es doch. Auch wenn sie Empörung auslöst. Die Botschaft von Jesus hat von Anfang an für Begeisterung gesorgt und auch für immensen Widerstand. Für die einen war es eine Botschaft der Rettung und die anderen haben sich drüber geärgert. Und das ist bis heute so. Wir sehen ja auch gerade, es ist eine interessante, wie soll ich sagen, zwei Dinge, die sich teilweise auch echt fast bedingen. Wir sehen in Ländern, wo Verfolgung am größten ist, dass die Gemeinde am stärksten wächst. Ist doch krass, oder? Kleine Werbung zwischendurch. Am 9. Juni werden wir einen Open Doors Gottesdienst haben. Wir werden eine Sprecherin haben von Open Doors und ich glaube, die wird uns ganz schön viel dazu erzählen zu haben. Deswegen sage ich zu dem Thema gar nicht so viel, weil da haben wir dann Spezialistin da. Also schon mal zum, wie heißt, Save the Date. 9. Juni. 9. Juni. Es gibt eben nicht nur Menschen, die begeistert sind vom Evangelium. Es gibt nicht nur Menschen, die vielleicht so neutral eingestellt sind, sondern es gibt auch Menschen, die etwas dagegen haben. Und das ist normal. Das war von Anfang an so. Vielleicht hast du das selbst schon mal erlebt. Unser Widerstand, den wir erleben, sieht ja nicht aus, dass wir verhaftet werden. Das sind vielleicht dann mehr so Gespräche und jemand äußert es mal ganz klar, dass er das total bescheuert findet. Wer hat es schon mal erlebt? Kurz Handzeichen, das sieht man sich. Okay, einige. Es gibt Menschen, die sagen das lautstark. Wunder dich nicht darüber. Wunder dich darüber. Das Evangelium löst Empörung aus. Dass Leute sich darüber aufregen. Tatsächlich ist dann sehr schwierig, so ein Gespräch zu führen. Das weiß ich auch. Meistens versucht man es dann irgendwie gut zu beenden. Aber Petrus und Johannes, sie waren nicht überrascht. Und sie hatten einfach ihren Auftrag im Blick. Und das finde ich so beeindruckend, wie Petrus und Johannes hier auftreten. Sie folgten den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat. Sie sollten Zeugen davon sein, was sie erlebt und was sie gehört hatten. Und das taten sie. Und sie wussten aber auch, dass was es im Gegenüber auslöst, das ist nicht ihre Verantwortung. Sie haben es getan, haben erlebt, Leute waren offen und haben sich für Jesus entschieden und sie haben es erzählt und Leute waren total vor den Kopf gestoßen. Wir dürfen Jesus bezeugen, aber wir müssen keine Menschen überzeugen. Das ist echt gut zu wissen, weil wir können das gar nicht. Du kannst keine Menschen überzeugen. Ich weiß, es gibt auch Wege, argumentativ den Glauben Leuten näher zu bringen. Das hat auch was für sich. Aber du kannst niemanden überzeugen. Letztendlich ist es ein Glaubensschritt. Ein Glaubensschritt, den der andere tun muss. Selbstverständlich braucht es immer wieder Weisheit und Liebe für den anderen, wenn wir von Jesus erzählen. Aber was beim anderen passiert, ist echt Gottes Sache. Wir müssen keine Menschen bekehren. Ist doch echt total erleichternd, oder? Du musst keine Menschen bekehren. Das macht der Heilige Geist. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, was ist unser Part? Unser Part ist, Zeuge zu sein. Aber was es beim anderen auslöst, das macht Gott. Das dürfen wir mit vorbereiten im Gebet. Deswegen ist Gebet auch so wichtig in diesem Thema. Petrus und Johannes befolgten den Auftrag von Jesus. Sie waren Zeugen, sie waren mutig und sie waren irgendwie ja auch nicht überrascht über den Widerstand. Jesus hatte ja, kurz bevor er ans Kreuz ging, seine Jünger, man würde heute sagen, sehr gut gebrieft, also sehr gut vorbereitet, was denn alles noch passieren werden würde. Und das Thema Widerstand und Verfolgung war eins dieser großen Themen. Im Johannesevangelium lesen wir sogar, dass Jesus gesagt hat, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und er sagte ihnen, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und ich bin mir sicher und könnte mir vorstellen, Petrus und Johannes, die hatten diese Worte von Jesus noch im Ohr, als das passiert ist. Was die wohl gedacht haben. Was jetzt passiert. Da kommt diese empörte, entschlossene Gruppe auf sie zu. Aber ihre Reaktion, die haut mich total um. Die finde ich absolut faszinierend. Weil, ganz ehrlich, jetzt aus rein menschlicher Sicht, ich hätte echt Angst gehabt. Oder? Noch jemand? Noch jemand? Oder seid euer kein Problem? Normalerweise hätte die Situation Petrus und Johannes einschüchtern müssen. Aus dem Nichts kommt da eine Gruppe Aufgebrachter, die haben ja wahrscheinlich nicht so, Entschuldigung, müssen Sie jetzt mal kurz mitnehmen. So war es sicherlich nicht. Kam entschlossen auf sie zu, die waren auch noch wichtig, hatten das Sagen, haben sie verhaftet, haben sie bestimmt auch grob behandelt, haben sie bedroht, haben sie ins Gefängnis geworfen. Die ganze Atmosphäre, die dann aufgebaut wird von diesen Menschen, sollte ihnen Angst machen und sie zum Schweigen bringen. Interessant ist es ja auch, was die machen, um ihnen Angst zu machen. Wir lesen ja, dass am nächsten Morgen dann noch mehr Leute dazukommen. Und vielleicht ist euch was aufgefallen, dass ihr die Namen irgendwo herkennt. So Hannas und Kaiphas, kennt ihr die irgendwo her? Die sagen uns was, weil das waren die Männer, die verantwortlich dafür waren, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das heißt, sie trommeln die ganzen wichtigen Leute zusammen und zeigen Petrus und Johannes, guck mal, wer da ist und was wir mit eurem Rabbi gemacht haben. Das können wir jetzt auch mit euch machen. Ist das nicht krass? Sie wollten ihn klar zum Ausdruck bringen, wir haben euch in der Hand. Wir haben es geschafft, euren Rabbi zu kreuzigen, wir können auch euch töten. Wenn wir sagen, ihr sollt nicht predigen, dann dürft ihr nicht predigen. So, ihr dürft nur das tun, was wir euch sagen. Aber Petrus, der lässt sich gar nicht drauf ein. Ist das nicht krass? Petrus fasziniert mich immer wieder, dieser Mann. Wie, gell, vor ein paar Wochen, gell, verleugnet er Jesus und jetzt scheint ihm das irgendwie nichts auszumachen. Oder ich weiß, gut, wir können nicht reingucken, gell, was für innere Kämpfe er gehabt hat. Aber er steht da sicher da und lässt sich davon nicht beeindrucken. Warum? Warum ist das so? Ist ganz einfach. Der Heilige Geist, so fängt der Vers an. Wir haben gelesen, vom Heiligen Geist erfüllt, fängt Petrus an zu reden. Das lag nicht an Petrus. Wir haben Petrus, können wir ein bisschen kennenlernen, ne, in den Evangelien. Das lag garantiert nicht an Petrus. Das lag nicht an ihm, sondern seine ganze Reaktion, seine Emotionen, seine Worte gründeten sich nicht auf seine menschlichen Fähigkeiten, sondern auf den Heiligen Geist. Ein wichtiges Thema, was Jesus behandelt hat, kurz vor seiner Kreuzigung mit den Jungen, war nicht nur Verfolgung, sondern dass er einen Helfer schicken würde. Ist es nicht gut? Er sagt nicht nur seinen Jungen, oh, ihr werdet es ganz schwer haben, ihr werdet auch verfolgt werden, es kann sogar sein, ihr werdet getötet. Nee, er sagt, hey, ihr seid nicht allein, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und das ist das, was Petrus und Johannes erleben. Gott wirkte in ihm, an ihm und durch ihn. Das ließ ihn mutig sein, entschlossen, furchtlos und freimütig. Gott ließ diese Situation zu. Das war klar, dass es passieren würde, dass Widerstand kommen würde, aber er ließ sie nicht allein und stand ihm zur Seite. Meine zweite Aussage, Folie 9. Die gute Nachricht ist nicht zu stoppen. Weil der Heilige Geist wirkt. Und das tut er bis heute. Ist es nicht gut? Jesus hat uns versprochen, bis ans Ende der Welt. Und das ist ja noch nicht da, weil wir sind ja immer noch hier, bei uns zu sein. Und das tut er durch seinen Heiligen Geist. Die gute Nacht ist nicht zu stoppen, weil der Heilige Geist immer noch wirkt. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass noch Menschen sich für Jesus entscheiden werden. Weil der Heilige Geist noch am Wirken ist. Man sagt immer so schön fromm, es ist noch Gnadenzeit, ne? Weil noch Gnadenzeit ist. Deswegen wird es geschehen, der Heilige Geist wirkt immer noch. Wir haben ja gelesen, es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten. Die haben das wahrscheinlich auch nicht erwartet, gell? Dass die da so, hoppla, was passiert denn jetzt, gell? Wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigen. In der Elberfelder heißt es, als sie die Freimütigkeit sahen, da sind wir auf die Freimütigkeit gekommen, ein sehr schönes Wort. Freimütigkeit bedeutet, die Freiheit und Offenheit zu haben, alles zu sagen, was man denkt. Manchmal ist es nicht gut, wenn man alles sagt, was man denkt. Aber hier geht es ja ums Evangelium. Gell? Die Freiheit zu haben, den Mut zu sagen, was man denkt, was man auf dem Herzen hat. Aber auch Klarheit zu haben, direkt zu sagen, Petrus war ja echt mutig, was der gesagt hat. Gell? Den ihr gekreuzigt habt, stimmt ja auch. Gell? Das waren ja die, aber dass der sich das getraut hat. Dass er das sich getraut hat, aber er war klar, er hatte frei Mut. Wenn ich mir Petrus so rein körperlich vorstelle, in dieser Situation, Körpersprache sagt ja immer ganz viel, gell? Dann steht er da so richtig, wisst ihr? So aufrecht und Schultern zurück und mit sicherem Stand. Und er ist klar und mutig in dem, was er sagt. Und man spürt ihn, finde ich, in seinem Auftreten absolut ab, dass er überzeugt ist von dem, was er sagt. Er ist überzeugt davon, dass er das Richtige tut und dass er was Gutes getan hat. Ich finde es auch interessant, wie er dann einsteigt in das Gespräch. Er sagt ja sowas wie, ja, wie kann es denn sein, dass ihr uns verhaftet? Wir haben doch was Gutes getan. Er sagt, wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhaftet ihr uns? So, Auslöser dieser Verhaftung war ja tatsächlich, dass der kranke Mann gesund geworden ist. So, sie hatten ihm offensichtlich wohlgetan, sie hatten ihm was Gutes getan. Der hat Krankheit oder ja, solche Behinderungen waren damals ja noch viel, viel, viel schlimmer, ne, im gesellschaftlichen Kontext. Die waren ja in ihrer Versorgung komplett auf andere angewiesen oder waren verarmt. Sie hatten diesem Mann wirklich eine Lebensveränderung gebracht, die deutlich mehr Qualität ausgebracht hat. Und nicht nur das Körperliche, sondern dieser Mann hatte Jesus erlebt und Jesus erfahren. Für Petrus war klar, dass sie das Richtige und was Gutes getan hatten. Sie waren keine Verbrecher, sondern Boten des Allerhöchstens. Und so hat er sich gefühlt und so ist er aufgetreten. Und mich beeindruckt dieses Selbstbewusstsein. Und ganz ehrlich, davon will ich mir echt was abgucken. Weil mir fehlt oft dieses Selbstbewusstsein. Wir dürfen wirklich überzeugt sein von dem, was wir weiterzugeben haben. Und wir dürfen überzeugt sein davon, dass es was Gutes ist. Dass es nicht nur was Gutes ist, sondern dass es was Lebensrettendes ist. Nicht nur einfach so ein netter Rat, sondern was wirklich essentiell Wichtiges. Und ich erlebe es bei mir selber, wir sind selber manchmal so unsicher. Ich denke immer, ich bin die Einzige. Ich weiß aber, ich bin nicht die Einzige. Wir sind oft so unsicher und wir wollen niemanden verletzen und niemanden auf den Schlips treten und keine persönlichen Grenzen überschreiten. Kennt ihr so Gedanken? Gell? Ich sag dir, wenn du solche Gedanken kennst, dann ist wahrscheinlich nicht dein Problem, dass du zu direkt oder zu laut bist. Sondern das Problem ist eher, dass wir zu leise geworden sind. Dass wir vor lauter, wir wollen ja niemanden verletzen oder niemanden zu nahe treten, dass wir dann verstummen. Und dass wir uns nicht mehr trauen, unseren Standpunkt zu vertreten. Ich habe schon gesagt, unser Widerstand sieht ganz anders aus. Und ganz ehrlich, wenn ich mich mit verfolgten Christen beschäftige, jetzt wie zum Beispiel Open Doors, die Arbeit, echt, dann schäme ich mich, wenn wir sagen, wir erleben Verfolgung in Deutschland, ganz ehrlich. Das ist eine andere Nummer. Ich glaube, unser Problem ist eher, dass wir nicht anecken wollen. Dass wir normal sein wollen, dass wir nicht irgendwie in die Ecke geschoben werden wollen. Ich glaube, wir dürfen ein bisschen mutiger sein. Ich möchte ein bisschen mutiger sein. Ich bin immer wieder erstaunt davon, wie selbstbewusst und klar Personen mit ihrer ganz eigenen Botschaft auftreten. Ich erlebe das immer wieder. Ich habe immer mal wieder Kontakt gehabt und habe es auch immer wieder Kontakt mit Leuten, die, man könnte ja schon sagen, anderen Glaubensrichtungen folgen, wie irgendwelche esoterischen Sachen. Und wie selbstsicher die auftreten und es erzählen. Ich bin davon fast schon, ich bin erstaunt. Und für die ist das gar kein Problem und irgendwie nimmt da auch keinen Anstoß dran. Also wie selbstbewusst Leute mit ihrer Meinung auftreten, ich glaube, da können wir uns echt was abgucken. Da könnten wir uns echt was abgucken. Mit wie viel mehr Selbstbewusstsein und Mut und Sicherheit können wir das doch tun? Weil wir glauben nicht nur an irgendwas und haben halt irgendeine Theorie übers Leben, sondern wir haben den Schöpfer des Universums hinter uns. Und Jesus, der den Tod besiegt hat, lebt durch seinen Geist in uns. Hallo? Ist das nicht cool? Wie viel mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein könnten wir eigentlich haben? So wie Petrus und Johannes, die gewusst haben, Leute, ich weiß, es ist jetzt dir Widerstand, aber viel wichtiger ist, was Gott uns gesagt hat. Und wir sind nicht in eurer Hand, wir sind in Gottes Hand. Das haben Petrus und Johannes verstanden. Die letzte Folie, die gute Nachricht ist nicht zu stoppen, weil sie nicht an Wahrheit und Kraft verloren hat. Ich glaube, wir können am besten die gute Nachricht weitergeben, weil wir es einfach selbst erlebt haben. Und ich finde es so ermutigend, dass wir heute wieder so viele Zeugnisse hatten. Das ist Zeuge sein. Das ist Zeuge sein. Und lass uns mal doch dafür beten, dass wir Gelegenheit haben, in unserem Alltag das Zeugnis jemand anders zu sagen, nicht nur hier in der Gemeinde. Sondern das, was du erlebt hast, vielleicht einfach mal jemand anführen. Vielleicht gibt es ja die Gelegenheit. Jetzt nicht irgendwie künstlich aufgesetzt oder so, sondern einfach manchmal ergibt sich ja das Gespräch. Aber was mir Leute manchmal erzählen, also da könnte man ja auch mal was erzählen. Gell? Bet doch mal dafür. Ich glaube, es hat eine Kraft, wenn du das erzählst, was du selbst erlebt hast. Nicht irgendwas, sondern das, was du persönlich mit Gott erlebt hast. Ich erlebe es auch, wie Menschen uns in Diskussionen echt haushoch überlegen sein können. Und da fühlt man sich ganz dumm, gell? Und denkt so, je, weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Die vielleicht immer die besseren Argumente haben und irgendwie alles so zerreden können. Aber wisst ihr, Petrus und Johannes waren auch ganz einfache Leute. Und das haben die hohen, intelligenten, gebildeten Leute auch gemerkt. Sie waren verwundert. Im Moment, das sind doch ganz einfache Leute. Das sind doch keine Gelehrten. Aber sie haben noch was, sich noch an was erinnert. Ach, das waren doch die, die mit Jesus unterwegs waren. Sie waren zwar nicht gebildet, sie hatten keine theologische Ausbildung wie die Schriftgelehrten, aber sie hatten eine andere Ausbildung, das nennt man Jüngerschaft. Sie waren 3 Jahre lang mit dem Rabbiner aller Rabbiner zusammen und haben von ihm gelernt. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du in Jüngerschaft lebst, dann brauchst du tatsächlich keine theologische Ausbildung, um Zeuge zu sein. Das wäre ja schlimm. Also eine theologische Ausbildung schadet tatsächlich auch nicht, muss ich ja sagen. Aber sie ist tatsächlich keine Bedingung dafür, dass du von Jesus erzählen darfst. Das wäre ja echt schlimm. Was du persönlich erlebt hast, das kann dir nicht so schnell jemand absprechen. Und das habe ich auch so erfahren, also ich weiß nicht, wie ihr das erfahren habt, wenn du was Persönliches erzählst, was du erlebt hast, wie du Gott erlebt hast, das sagt selten jemand, ah, das kann ja gar nicht sein. Sondern meistens müssen sie Leute ja irgendwie mal stehen lassen. Ich fand es so beeindruckend, als die ganze Geschichte um Philipp Mickenbecker, sagt das jedem was? Ja, war und er in diesen Fernsehinterviews aufgetaucht ist und so erzählt hat von Jesus und er glaubt, dass er ihn heilt. Da hat keiner von den Leuten gesagt, ja, aber das kann doch schon eigentlich nicht sein. Sondern die haben das irgendwie immer stehen gelassen, weil sie wollten ihm ja vielleicht auch nicht so die Hoffnung nehmen oder ihn jetzt vor den Kopf stoßen. Aber er konnte das öffentlich sagen und es wurde dann einfach so stehen gelassen, weil das ist, was er persönlich erfahren hat, was seine persönliche Geschichte war und persönlich Mut und Zuversicht gegeben hat. Die Priester und die ganzen religiösen Führer, die mussten das Wunder, was geschehen war, dann am Schluss auch einfach so stehen lassen. Weil neben denen stand ja der Mann. Und der war ja tatsächlich immer noch geheilt. Da war Heilung geschehen. Interessant ist ja, sie haben es ja gesehen, dass der Mensch geheilt worden ist und sie haben es dann doch nicht geglaubt. Aber auch das war nicht im Verantwortungsbereich von Petrus und Johannes. Ein kleiner Nebengedanke, weil man ja so diese zwei extremen Gruppen dann hat von den Gläubigen und dann den ungläubigen Schriftgelehrten. Man vermutet, dass in dieser Runde von diesen Schriftgelehrten ein Mann stand, der nachher grundsätzlich seine Meinung geändert hat. Paulus. Paulus, der ja ein Mitglied war von dem Hohen Priesterlichen Rat. Also selbst da kann Gott noch etwas tun. Selbst bei Menschen, die absolut kritisch eingestellt sind. Für Petrus und Johannes war klar, sie müssen weitermachen und sie sagen, was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Ich glaube, Petrus und Johannes hatten zweierlei. Ich glaube, ihnen war Gehorsam wichtig. Sie wollten treu das tun, was Jesus ihnen gesagt hatte, ihren Auftrag erfüllen. Aber sie hatten auch einen inneren Drang. Es ist nicht nur, dass sie es mussten, sondern sie wollten es. Und ich glaube, das kam durch den Heiligen Geist. Sie wollten treu sein und sie waren bewegt vom Heiligen Geist. Und ich glaube persönlich, dass ich spreche mal nur von mir, ich in beiden Punkten wachsen darf. In dem Verständnis, dass ich gehorsam und treu sein will, aber auch, dass der Heilige Geist mich immer wieder neu erfüllen darf, dass ich gedrängt werde von ihm. Geht's euch auch so? Okay, dann lass uns doch zusammen ausstehen, ich möchte noch beten. Herr, du bist so gut und du bist so voll Gnade mit uns und du traust uns so viel zu. Das ist für mich so unverständlich, dass du uns so einen Auftrag gibst, aber du lässt uns nicht allein, sondern gibst uns deinen Heiligen Geist. Herr, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für das, was wir heute entdecken durften. Und du siehst uns in unserer Schwachheit. Und ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest. Herr, wir möchten dir gehorsam sein, wir möchten treu sein und wir beten an, dass du uns immer wieder deinen Heiligen Geist schenkst und uns erfüllst. Herr, dass du uns drängst dazu und dass du uns Situationen schenkst, wo wir dich bezeugen können. Herr, ich danke dir, dass wir davon erzählen dürfen, wie wir dich erlebt haben und schenk uns den Mut, schenk uns den Freimut, schenk uns die Entschlossenheit und ich danke dir, dass du dich dazu stellst. Herr, ich danke dir, dass du Menschen vorbereiten möchtest in unserem Umfeld, wo unsere Botschaft oder deine Botschaft, unser Zeugnis auf guten Boden fällt. Und ich möchte es jetzt einfach beten, Herr. Ich möchte dich beten, dass du uns segnest darin und dass du uns in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen Situationen gibst, wo wir dich bezeugen können. Und das auf ganz natürliche Weise, Herr, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns Worte in den Mund legst, dass du uns Motivation schenkst, dass du uns Sicherheit schenkst, dass du uns Angst nimmst, alles, was uns vielleicht hindern mag. Und dass du diese Situation gebrauchst, um zu wirken. Herr, ich danke dir, dass deine gute Nachricht, dass dein Evangelium nicht zu stoppen ist, Herr, dass du immer noch am Wirken bist und dass wir das erleben dürfen in unserem Alltag, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld. Amen.